Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Oldenburgischen Landschaft.
Wir berichten hier aus dem kulturellen Leben im Oldenburger Land.
Wir sprechen mit Menschen, die die Kultur im Oldenburger Land mitgestalten.
Wir sind Oldenburg, das Land.
Menschen erzählen.
Herzlich willkommen zu der neuen Folge des Podcasts. In dieser Folge habe ich mich gemeinsam mit der freiwilligen Mitarbeiterin vom Landesmuseum Kunst und Kulturgeschichte, Rula Beranek, in die Landesausstellung im Schloss begeben. Freundlicherweise wurden wir dort nicht uns selber überlassen, sondern hatten fachkundigen Beistand durch Dr. Michael Reinbold, dem Kurator der Kultur- und Landesgeschichte des Museums. Begleitet hat er uns durch die verschiedenen Räume der Landesausstellung im Schloss. Jeder dieser Räume behandelt ein bestimmtes Themengebiet, welches für die Geschichte des Oldenburger Landes wichtig ist. Während wir durch diese Räume gegangen sind, habe ich die Fragen zur Landesgeschichte gestellt, wohingegen Rula Beranek die Ausstellungsgegenstände gemeinsam mit Herrn Dr. Reinbold näher unter die Lupe nahm. In dieser Folge geht es um die Landesgeschichte von den Anfängen des Oldenburger Grafenhauses in dem sogenannten Osnabrücker Nordland über die Reformation bis hin zum Tod Graf Anton Günthers 1667. Eine Zeitreise durch 7 Jahrhunderte. Viel Spaß beim Zuhören. Wo liegt denn zum Beispiel der genaue Ursprung des Oldenburger Landes?
Der genaue Ursprung des Oldenburger Landes liegt also nicht direkt so in Oldenburg selber, sondern mehr nördlich. Das ist mehr die Ecke des heutigen Wilhelmshavens, Rüstringen heißt das. Da hat wohl der König, wo ist er denn noch gleich momentan? Schon geht's los. Ludwig der Fromme.
Ah, ja.
Ludwig der Fromme, der hat einen Wikingerfürsten als Grafen eingesetzt. Und Grafen sind ja die Stellvertreter des Königs gewesen. Mhm. Und das ist so um den Dreh so 820 gewesen. Und diese Familie, die ist im Grunde genommen die spätere Grafenfamilie von Oldenburg gewesen. Mhm. Die haben sich dann da ganz gut etablieren können, weil es auch nicht viel Konkurrenz gegeben hat. Und haben dann so nach und nach das Land so in Besitz genommen.
Dann bist du dran mit den Ausstellungsgegenständen, die wir haben. Frag, was du fragen willst.
Ja, also ich finde ja die Kanonenkugeln sehr interessant, weil die so riesig sind. Also ich weiß nicht, ich habe mir noch nie Kanonenkugeln richtig vorgestellt. Und woher stammen die?
Also die stammen von der Eroberung der Burg Delmenhorst. Delmenhorst wurde 1547 von den Grafen von Oldenburg zurückerobert, weil das zeitweilig mal im münsterischen Besitz gewesen ist. Und ich bin mir auch nicht 100% sicher, ob das wirklich Kanonenkugeln sind. Das können, weil es ja Steinkugeln sind und ja. Kanonenkugeln damals meistens ja doch schon aus Eisen waren. Das können auch Kugeln von einem Belagerungsgeschütz gewesen sein. Und die sind da gefunden worden in Delmenhorst. Die wurden damals tatsächlich verschossen. Die sind ja auch ein bisschen demoliert, sieht man an der einen Seite. Und die sind tatsächlich bei diesem Gefecht, was man hier hinten auch auf dem Bild sehen kann, aus der Hamelmann-Chronik, sind die verwendet worden.
Okay. Spannend.
Ja.
Wieder.
Ja, wirklich.
Ja. Und das Schwert aus Altenesch, welches
ist? Ja, das ist das hier.
Ja.
Genau, was mir da aufgefallen ist letztes Mal, ist die Inschrift.
Ja.
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 Wie konnte man das entziffern?
Das konnte man, ein Fremder konnte das überhaupt nicht entziffern. Das konnte nur der Besitzer des Schwertes selber. Das ist sozusagen so ein persönliches, ein bisschen geheimes Motto, was der da eingegeben hat. Das ist sozusagen wie so eine Segnung, wenn man das so ausdrücken will, damit er mit dem Schwert seine Ziele erreicht. Das ist so nicht für jeden entzifferbar gewesen. Das ist eine Geheimformel, wenn man so will.
Ah. Nochmal zur Info, da steht in den verschiedenen Ausführungen hier, die vorgeschlagen wurden, also die Buchstaben N-E-D-R-C, und ich picke mir jetzt eine von denen raus, das könnte übersetzt werden mit Nomini Eterni Dei Regis Universi Initiatus? Genau. Das nochmal zur Info.
Vielleicht muss man da noch dazu sagen, dass man damals bestimmte Buchstabenkombinationen durchaus auflösen konnte, weil das gängige sozusagen Spruchweisheiten waren. Ne? Mhm. Und also zum Beispiel NED, Nomine Eterni Dei zum Beispiel, ne? das Das konnte, wer einigermaßen gebildet war damals, ja. Geistlichen waren das ja sowieso, der konnte das schon entziffern. Und deswegen war es auch im Nachhinein möglich, dass wir jetzt heute diese Inschrift überhaupt auseinander pflücken können.
Ja, also ähnlich so einer Formel dabei.
Wie eine Formel, genau. Kann man so sagen.
Ja. Okay, ja, wunderbar. Dann habe ich noch was dazu aufgeschrieben, Rula, hier zu dem Raum?
Ja, den Aufsteller zu der Mottenburg.
Genau. Die in drei Bergen. Ja, drei also Bergen. Auch ein Ursprung des Oldenburger Landes, soweit ich weiß.
Das sieht man hier ja ganz gut. Also das ist eine Motte, das ist ja so eine Turmhügelburg. In drei Bergen hat es die gegeben, die gibt es ja heute noch, die kann man ja heute noch da besichtigen. Das ist so ein ganz klassischer Fall des Burgenbaus in Norddeutschland. Das heißt, man hat einfach so einen leichten Hügel aufgeschüttet und bei der Gelegenheit entstand dann so ein Graben, logischerweise, ne, weil das ja Aushub war. Und der Graben füllte sich dann hier, weil das eine morastige Gegend ist, relativ schnell mit Wasser. Und dann konnte man oben auf dem Hügel dann eben seine Befestigung bauen. Die Burgen waren ja damals sehr, sehr schlicht. Die bestanden meistens nur aus einem Wohnturm und einer Palisade drumherum. Die Wohntürme waren dann häufig schon aus Steinen gebaut, damit sie ein bisschen dauerhafter waren und nicht gleich erobert werden konnte. Und das ist so der Kern der Burgen. Da sieht man bei drei Bergen auch noch ganz schön drumherum. Da sind dann noch zwei andere kleine Inselchen. Da waren dann die Wirtschaftsgebäude untergebracht. Die brauchte man ja auch. Also Küche zum Beispiel und dann eben auch ein Geflügelhof gehörte dazu und all diese Dinge.
Wäre es möglich, heute immer noch solche Berge aufzuschütten und dass sich dann also hier in der Oldenburger Umgebung die einen Graben füllt? Also könnte man sich selber so einen...
Theoretisch ja. Ich weiß nicht, es kommt immer ein bisschen auf den Grundwasserspiegel an. Der ist ja mittlerweile etwas gesunken. Aber im Moor müsste das schon gehen. Also wenn Sie sich eine Burg bauen wollen, müssen Sie es ausprobieren.
Ist ja eine Überlegung.
Ja, doch, ja. Ich würde Sie da nur unterstützen.
Bevor sich die Mitbewohner wie das Essen klauen.
Ja.
Ja, super. Genau. Kommen wir schon zum nächsten Raum oder ist noch was? Ja, dann gehen wir direkt mal weiter. So, jetzt zum Raum Kirche im Mittelalter, Kirchenkunst. So, den Vorraum habe ich jetzt, glaube ich, ausgelassen, falls hier noch irgendwas ist, was interessant wäre, zu erzählen wahrscheinlich alles, aber falls es was Spezielles gibt, zum Beispiel zu dem Sarkophag.
Ja, der Sarkophag ist ein typischer Sarkophag, wie er benutzt wurde für so friesische Edelleute. Das ist natürlich der ist ja ganz aus Stein, aus der Eifel wurde der geholt. Das muss man sich vorstellen, große Entfernung, transportiert, enorm schwer, hat irre viel Geld gekostet, sicherlich. Und das war so im friesischen Bereich für den Adel, in Anführungsstrichen, die nannten man ja Häuptlinge damals, war das so die klassische Bestattungsart. Und die sind deswegen auf uns noch überkommen, weil die Bauern diese Sarkophage gern später als Viehtränken benutzt haben.
Also stammt ja auch wirklich aus so einer Fundsituation?
Ja, diese wurden gefunden, meistens waren die natürlich in den Kirchen untergebracht. Und wenn man die dann... Die waren dann irgendwann, hat man dann wahrscheinlich die Überreste, die auch drin waren, da rausgeschmissen und separat bestattet. Und dann hat man diese Särge dann einfach verkauft.
Und aus welcher Zeit stammt der?
Also der ist aus dem 11. Jahrhundert.
Aus dem 11. Jahrhundert?
Ja, das ist schon recht alt, das muss man sagen.
Nee, aber wirklich sehr erstaunlich. Ja, dann gucke ich nochmal, was ich hier noch habe. Genau. Habe ich hier noch ein paar Fragen, und zwar, wenn wir schon bei der Kirche im Mittelalter sind, kommen wir mal direkt aufs Thema, und zwar, wie kam es denn zur Christianisierung hier im Land? Das war ja früher das Land der Sachsen auch und auch der Friesen etwas nördlicher.
Die Christianisierung, die erfolgte man kann sagen, so in der Zeit so um 780 nach Christus durch Karl den Großen, der ja Feldzüge geführt hat gegen die Sachsen und die Sachsen dann unterworfen hat. Der Grund der Christianisierung war natürlich der, dass man nur durch die gemeinsame Religion als Kaiser, der Karl der Große ja war, wirklich die Leute dann auch im Griff hatte, dass die einem auch gehorchten und dass sie regelmäßig ihre Tribute zahlten. Das ist, wie gesagt, so in den letzten beiden Jahrzehnten des 8. Jahrhunderts erfolgt. Die Christianisierung hat natürlich also relativ lange gebraucht, weil natürlich die ländliche Bevölkerung da noch sehr ihren heidnischen Riten angehangen hat. Das hat noch zwei Jahrhunderte gedauert oder so.
Also man merkt es ja auch noch heute, dass zum Teil heidnische Rituale...
Ja, das gibt es natürlich auf dem Land überall.
Ja.
Und das ist auch nicht mal so hier in der Oldenburger Region, dass da das ist, glaube ich, auch Ihre nächste Frage schon gewesen, diese Christianisierung besonders spät gewesen sein. Genau. Die ist nicht besonders spät, sondern die ist eher recht früh für Norddeutschland. Es gibt Regionen hier in Niedersachsen, da war es viel, viel später, da ist die Christianisierung erst im 12. Jahrhundert erfolgt. Das muss man sich mal vorstellen, zum Beispiel so im Osten, im hannoverschen Wendland, an der Elbe. Insofern ist das eigentlich von der Zeit her schon ganz, ganz okay gewesen. Es gab dann relativ schnell hier auch so ein Netz von Pfarrkirchen. Das ist ja mal so das Erste, was gemacht wird. Und dann hat sich das eigentlich so entwickelt wie überall anderswo
auch. Es sind auch zum Beispiel, es gibt ja auch häufig das Kirchspiel. Also ja. Das Kirchspiel ist in so einem Herrschaftsbereich.
Das ist ein Herrschaftsbereich, ja. Sicher, ja. Das ist also nicht nur ein sakraler Bereich, sondern auch ein Herrschaftsbereich. Mhm. Das ist schon richtig.
Okay. Genau. Welche Rolle spielt denn die Kirche im Oldenburger Land damals, allgemein wahrscheinlich im Heiligen Römischen Reich oder auch europaweit?
Spielte im Grunde überall die zentrale Rolle. Nicht? Ja. Das ist klar, wir können uns das heute nicht mehr so ganz so vorstellen, aber damals war es natürlich so, dass die Leute ja praktisch alle einer Religion angehangen haben. Das heißt, das hatte was unglaublich stark Identitätsstiftendes, die Kirche. Und es gab natürlich noch ein paar einzelne Juden vielleicht, aber sonst auch nichts. Also Moslems zum Beispiel oder sowas hätte man hier nirgendwo gesehen.
Ja.
Und das Leben ist natürlich stark von den kirchlichen Riten beeinflusst gewesen. Es gab regelmäßig ja die Feiertage und die Messen wurden regelmäßig jeden Tag gelesen und so weiter. Das hat die Leute schon sehr stark bestimmt, eben weil es ein großes Maß an Gemeinsamkeit bedeutet hatte.
Das habe ich auch schon. An welchen Ausstellungsgegenständen denn hier kann man die Bedeutung der Kirche besonders ablesen oder besonders halt herauslesen?
Also da würde mir spontan dieser Zinnleuchter her einfallen. Dann gehen wir da mal rüber. Das ist ein ganz besonderes Stück. Sowas ist nur sehr, sehr selten. Der ist ja auch sehr, sehr groß.
Und sehr massiv.
Und sehr massiv, genau. Der stammt aus dem 15. Jahrhundert. Ja. Das ist auch ein teures Material gewesen in der Größe. Und der zeigt schon, das ist schon ein beeindruckendes Stück gewesen damals, wenn man den aus größerer Entfernung gesehen hat und die Kerzen, die drauf waren, waren auch ziemlich riesig. Das ist schon was sehr Schönes gewesen.
Der ist jetzt aus Bronze wahrscheinlich?
Nee, der ist aus Zinn.
Aus Zinn?
Aus Zinn, ja. Und das ist sehr selten und zwar deswegen, weil Zinn ein Material ist, was man immer wieder eingeschmolzen hat. Das kann man immer wieder verwenden. Und deswegen gibt es auch so wenig Zinngeräte beispielsweise, die mehr als 200 Jahre alt sind, weil die eben sehr gerne eingeschmolzen sind. Der hier war aber so wertvoll, dass man gesagt hat, nee, der bleibt erhalten.
Und aus welcher Kirche stammt der oder aus welchem liturgischen Raum?
Da müsste ich mal ganz kurz gucken. Der stammt aus Neuenkirchen bei Vechta.
Okay.
Ja, das ist Südoldenburger.
Ja, Südoldenburger. Mhm. Ja, auf jeden Fall wirklich sehr beeindruckend. Über 2 Meter hoch.
Ja, ja.
Ja. Nicht allzu klein.
Das ist für einen Leuchter schon ganz
beachtlich.
Ja.
Ja. Ja, genau. Dann, Ula, hast du...
Ja, also eigentlich fände ich es ganz spannend zu wissen, gerade wo wir jetzt bei dem Leuchter einfach aus Neuenkirchen waren, woher allgemein die Gegenstände hier stammen. Also ist da irgendein Gegenstand, der irgendwie rausfällt, weil er besonders ist oder aus einer besonders interessanten Kirche stammt?
Viele interessante Sachen gibt es hier. Also zum Beispiel, da könnte man zum Beispiel nennen den Krapendorfer Altar da hinten. Das ist also ein Altarbild aus Stein. Da geht man mal rüber. Krapendorf ist nennt sich heute Kloppenburg. Ist praktisch der Kern des Ortes Kloppenburg. Und das ist eben aus Sandstein gemacht. Und das ist schon wirklich eine ganz, ganz feine, sehr sorgfältige, schöne Arbeit. Aus dem 15. Jahrhundert um 1440 rum. Normalerweise hat man solche Sachen ja gemalt. Ja. Das ist wesentlich preiswerter. Hier, die haben sich das gleich aus Sandstein gegönnt. Also eine richtige, richtige ganz hochwertige Arbeit. Und das würde ich schon als besonderes Stück empfinden. Sie fragten auch so ein bisschen nach dem Ursprung dieser Sammlung überhaupt. Das geht fast alles auf die großherzogliche Altertümersammlung zurück. Das ist eine Sammlung gewesen, der Großherzog, der Oldenburgische, so am Anfang des 19. Jahrhunderts hatte, sagen wir mal so um 1830 rum, geht das so los, dass die so alles zusammengetragen haben, haben so vieles Geschenk gekriegt. Und die Kirchen haben sich damals meistens auch von ihren alten Dingen getrennt, weil die was Moderneres, Neueres haben wollten. Damals war das Bewusstsein nicht groß, dass was das Alte jetzt irgendwie besonders interessant sei, sondern sagte, ja, Hauptsache modern. Und deswegen haben die viele Sachen abgegeben, die ganzen heiligen Figuren zum Beispiel, die stammen häufig auch aus protestantischen Kirchen, wo sie gar nicht aufgestellt gewesen waren, sondern dann eher auf irgendwelchen Dachböden in den Kirchen eingelagert gewesen sind. Und die haben sie dann in die großherzogliche Altertümersammlung gegeben. Und heute haben wir ein bisschen das Problem, dass die Kirchen die am liebsten alle wiederhaben wollen. weil die natürlich auch einen hohen touristischen Stellenwert dann hätten.
Stimmt.
Das ist ein bisschen ein Problem, aber da sind wir ziemlich eisern, was... Wir sind bereit, denen irgendwelche Nachbildungen zur Verfügung, beziehungsweise ihnen was zur Verfügung stellen, dass sie sich Nachbildungen machen, aber die Originale kriegen sie auch nicht mehr.
Ja. In der Regel nicht. Aber es ist ja auch sehr erstaunlich, es gab ja auch viel infolge der Reformation halt den Bilderstürmer Ikonoklasmus. Und war der denn auch hier so vertreten? Also wenn ich jetzt mir das alles angucke, wie viel katholische Kunst noch überliefert ist.
Ja, das kann man in einem anderen Raum sehen, das war hier natürlich auch. Es ist schon generell doch auch eine ganze Menge erhalten geblieben. Das ist eigentlich überall so. Und viele Sachen sind dann auch später dann nochmal nach der Katholisierung sozusagen dann wieder aus evangelischen Kirchen weggekommen und zu katholischen Müll auf diese Art und Weise bewahrt worden. Also da ist schon noch ganz gut was erhalten.
Okay. Ja.
Das passt auch ganz gut. Wie unterscheidet sich denn jetzt in dieser Raum oder die Kirche im Mittelalter von dem folgenden Raum, also der Reformation?
Ja, da ist natürlich die Welt im Grunde eine andere, weil die ganze, also alleine die Durchführung der Messe eine völlig andere ist. In der protestantischen Welt ist das ja alles sehr, sehr viel nüchterner. Und da gibt es, also wir haben hier jetzt zum Beispiel diese Kasel da drüben. Das ist ja auch so ein gesticktes Priestergewand, sowas gibt es dann alles gar nicht mehr. Also die ganze Form wird dann sehr vereinfacht und schlichter gemacht. Und vielleicht sollten wir einfach mal in den anderen
Raum. Ja, gerne.
Hier sieht man nochmal Thema Ikonoklasmus, das, was Sie angesprochen haben eben. Das ist eine Figur, die beschädigt worden ist, stammt aus der Schlosskirche in Varel, auch 1440. Und da sind die Arme abgeschlagen worden und die Nase. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie man damals mit solchen Kunstwerken umgegangen ist. Auch hier zum Beispiel bei dieser Anbetung der Könige sieht man das auch sehr schön. Da sind auch Köpfe abgeschlagen. Das war halt diese Form von Vandalismus, die es eigentlich überall gegeben hat.
Ja.
Und dann auch noch im Mittelalter oder schon im Zuge der Reformation?
Das ist im Zuge der Reformation passiert.
Und jetzt, wenn wir schon beim Raum der Reformation sind, wieso entschieden sich denn die Oldenburger Grafen damals, die Reformation hier im Oldenburger Land wirken zu lassen? Oder war es überhaupt in ihrer Entscheidungsgewalt? Ich kenne das noch aus dem Abitur, dass wir die Reformation dadurch durchgenommen haben, dass wir zum Beispiel die Reformation des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg ein bisschen uns angeschaut haben. Und das war durch den Grafen durchgeführt worden.
Durch den Herzog, genau. Ja, das ist in Oldenburg im Prinzip genauso gewesen. Die Landesherren, die haben das muss man dazu sagen, im Mittelalter hat die Landesherrschaft schon immer auch sehr, sehr enge Beziehungen zur Kirche gehabt. Denn wenn Sie überlegen, wenn man jetzt so eine gräfliche, herzogliche Familie, was auch immer, wenn die mehrere Söhne gehabt haben und einer konnte nur die Erbfolge im Herzogtum oder in der Grafschaft übernehmen, dann hat man zugesehen, dass der andere irgendwo Bischof wurde. Und auf diese Art und Weise waren diese Familien ganz stark mit der Geistlichkeit verstrickt. Das waren sozusagen meistens ihre eigenen Familienangehörigen. Und die Landesherren waren damals im Grunde auch schon so eine Art Kirchenherren in gewisser Weise. Und das ist dann in der protestantischen Welt ganz und gar so geworden. Da war grundsätzlich der Landesherr dann später absolut der Höchste innerhalb der Kirche. Und der konnte dann auch entscheiden, also wenn der jetzt zum Beispiel sich entschloss, wieder katholisch zu werden, dann, das kennt man ja, diese Geschichten, dann musste auch die ganze Bevölkerung wieder katholisch werden, weil das musste ja alles gleich sein. Und die Oldenburger Grafen haben sich, die waren zu Beginn des 16. Jahrhunderts, im ersten Viertel, als so die Reformation anfing, die waren, haben sich nicht besonders hervorgetan in kirchlichen Angelegenheiten, haben aber natürlich sehr gern die Gelegenheit genutzt, die die Reformation ihnen bot, durch die Aufhebung der Klöster, sodass man den ganzen Grundbesitz und auch materiellen Besitz der Klöster einkassieren konnte als Landesherr. Und das haben die gemacht. Die haben alle Klöster sozusagen Beschlag genommen und haben sich das unter den Nagel gerissen, was da war. Und das war für sie auch der Hauptgrund.
Okay. Ja, also sehr viel auch weltliche Macht ausbauen.
Ja, das hatte durchaus ganz merkantile Gründe.
Also wenn man sich jetzt, wir sind ja hier im Landesmuseum, ne, immer wieder zu sagen, wie vollzog sich die Reformation im Oldenburger Land und wie kommt es, dass zum Beispiel der Südoldenburger Raum, also Vechta und Kloppenburg, heute noch katholisch geprägt ist oder welche Gründe hat das?
Die Reformation im Oldenburger Land vollzog sich im Grunde genommen so wie in den anderen Herrschaftsgebieten auch. Das ging ja so peu à peu. Vor allen Dingen, wie gesagt, ging es erstmal um die Auflösung der Klöster und dass Geistlichen entlassen worden sind. Das ist im Grunde sind das so Rituale, die überall abgelaufen ist. Was jetzt die Situation in Südoldenburg anbelangt, da muss man sagen, die sind nicht katholisch geblieben, sondern die sind wieder katholisch. Die sind katholisch geworden und zwar dann im 17. Jahrhundert. Südoldenburg gehörte ja eigentlich nicht zu Oldenburg. Oldenburg war damals, die Grafschaft Oldenburg war ja viel, viel kleiner als das spätere Herzogtum Oldenburg. Das ist ja dann erst, diese südoldenburgischen Teile sind dann erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts dazugekommen. Und Südoldenburg war genauso protestantisch unser Oldenburg hier, aber dadurch, dass das zum Fürstbistum Münster gehört hat und die münsterschen Bischöfe dann mit Christoph Bernhard von Galen im 17. Jahrhundert wirklich dann wieder dafür gesorgt haben, dass das alles katholisch wurde. Das ist übrigens auch ein gebürtiger Protestant gewesen, der selber dann wieder katholisch wurde und daraufhin dann auch mit Brachialgewalt dafür gesorgt hat, dass auch Münster katholisch wurde. Das war ja auch mal protestantisch. Gab es ja auch wieder Täufer und alles Mögliche. Ja. Das war ja einmal völlig anders als heute.
Geschichte. Ja, genau. Ist das auch?
Nein.
Da gibt es an der Bertikirche in Münster, der Turm ist zwar neu, gibt es die ganz berühmten Käfige. Es sind so drei Käfige und da wurden die Wiedertäufer, also halt ihre Leichen aufgehangen, als Weisung für die Bevölkerung.
Ganz, ja, das war dieser Wiedertäufertum, das ist ein interessantes Ding, hat jetzt nichts mit Oldenburger Geschichte zu tun, aber es ist, das war ziemlich anarchisch, wie das da abgegangen ist. Und, naja.
Wie hießen die denn nochmal? Jan van Leiden?
Ja, das war der Anführer.
Kenne ich, weil meine Mutter in Münster wohnt, dann weiß ich ja auch mal. Genau. Genau, dann haben wir schon den Raum der Reformation durch. Es sei denn, Rula, du hast es vielleicht
noch was? Ja, hier steht noch eine Frage zur oldenburgischen Kirchenordnung. Ja. Ich schätze mal, das ist...
Das ist die Ordnung.
Ja. Aber ich muss sagen, ich bin irgendwie selber ein bisschen gerade... ideenlos, ich weiß gar nicht genau, was das ist.
Achso, ich habe mich auch manchmal...
Die Kirchenordnung, da wird im Grunde genommen zum Beispiel festgelegt, wie die Gottesdienste abzulaufen haben, was gepredigt werden soll, welche... Das gibt es im Grunde genommen heute auch noch so ähnlich, das sind so liturgische Anweisungen und das hat dann der Superintendent gemacht von Oldenburg, das ist also sozusagen der Aufseher über die einzelnen Pastoren gewesen, der hat das dann festgelegt, wie diese Rituale abzulaufen haben, damit das überall im Oldenburger Land gleich ist. Das ist in dieser Kirchenordnung dann schriftlich festgesetzt.
Und hat jede Herrschaft oder jedes Grafentum, konnte jeder selber bestimmen?
Weil was liegt? Die sind alle eigentlich ziemlich ähnlich, aber trotzdem hat man da schon drauf geachtet, das ließen die sich nicht aus der Hand nehmen.
Ja. Natürlich nicht.
Ja, aber so. Das war es auch.
Genau, dann kommen wir noch weiter. Es sei denn, hier gibt es noch, also natürlich, mal wieder sehr interessant, aber alles sehr interessant, aber ich habe jetzt nicht so viele spezifische Fragen. Aber zum Beispiel... Ist es ein Epitaph?
Ja, ein Epitaph ist im Grunde ein Grabdenkmal.
Ja.
Geht auf diese Familie zurück. Das heißt, diese Frau, die da abgebildet ist, die starb und ihr Mann hat ihr dann als Erinnerung an sie dieses Grabdenkmal aufrichten lassen. Die waren damals in den Kirchen angebracht, meistens so an den Pfeilern oder Säulen oder so hingen diese Sachen. Das war noch bis ins 19. Jahrhundert gab es noch. Es gab auch noch sehr viel schönere als diese hier. Das ist noch relativ schlichtes Ding. Das ist aus Holz, ja, die waren häufig aus Holz. Ja. Aber meistens waren sie auch noch mehr vergoldet und so weiter. Also das ist jetzt nicht so ein absolutes Prachtstück. Aber das Interessante ist, dass man ein bisschen was über dieses Ehepaar weiß. Und man weiß auch, dass die eine unerhört miese Ehe geführt haben, weil er wirklich ein ganz, ganz fieser Typ gewesen ist. Und er hat aber trotzdem, als sie gestorben ist, also so getan, als sei er. Also er könnte ja kaum noch weiterleben ohne sie. Das ist schon interessant.
Das sieht doch etwas grimmig aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Das ist wahrscheinlich Interpretation, aber.
Sie sieht auch nicht zufrieden aus.
Sie sieht auch nicht unbedingt zufrieden aus.
Aber hatte sie wohl auch wenig Grund.
Ja. Und aus welcher Kirche stammt dieser Epitaph?
Aus Berne.
Aus Berne?
Ja.
Das ist aus der St. Egidius,
glaube ich. Richtig, genau. So heißt sie.
Genau. Ja, trotzdem sehr schön. Mir ist auch aufgefallen, an der Alberti-Kirche, wenn man hinten rum vorbeigeht, sind ja auch viele Platten da außerhalb der Kirche an den Pfeilern angebracht. Ja. Stammen die eigentlich aus dem Inneren der Kirche und wurden da vorgesetzt? Ja, also das sind auch Epitaphen.
Ja. Könnte man sich im Prinzip, wenn man halt wollte, einfach so, oder wenn man das Geld hätte, einfach sowas machen lassen, dann an der Kirche anbringen oder in der Kirche?
Das wird heute nicht mehr gehen.
Ich meine damals.
Wenn man das Geld dazu hatte und wenn man keine x-beliebige Person gewesen ist, dann konnte man das machen.
Und wahrscheinlich war man keine x-beliebige Person,
wenn man Geld hatte. Ja, das war der Vogt von Berne, das war ja schon eine wichtige Persönlichkeit damals. Mhm.
Der Vogt, also Landesvorsteher, wie?
Ja, der Vogt hat im Grunde genommen Steuern kassiert und solche Sachen gemacht und war für die Gerichtsbarkeit zuständig. Aber war eine wichtige Person.
Ja. Dann ein Raum weiter. Genau, jetzt, der Raum hat mir ein paar Rätsel aufgegeben, aufgrund der Benennung auch. Ich konnte mir nichts wirklich unter der Konfessionalisierung
vorstellen. Ja, das ist auch eine schwierige Geschichte. Konfessionalisierung heißt im Grunde genommen nichts anderes, als dass man versucht, die Bevölkerung sozusagen auf Kurs zu trimmen in religiöser Hinsicht. Man hat, die Menschen waren ja, gerade noch in den katholischen Zeiten war das ja auch noch so, dass die Leute also vielfach auch ein bisschen eher noch so machen konnten, was sie wollten auf dem Lande. Und als es dann protestantisch wurde, kam eine ziemlich gewaltige Regelungswut auf. Das heißt, es wurde alles Mögliche, wurde reglementiert. Und damit das Leben der Menschen wirklich von A bis Z im christlichen Sinne ablaufen kann, das ist im Grunde genommen so der Kern der Konfessionalisierung. Und da gab es auch bestimmte Bildprogramme. Und das sieht man zum Beispiel hier an diesen Möbeln. Ja. Die kommen meistens von Lukas Cranach, einem damals sehr berühmten Maler im 16. Jahrhundert, der die entwickelt hat, zusammen mit Martin Luther. Und da sind bestimmte Sachen drauf dargestellt, die eine ganz, ganz große zentrale Bedeutung haben für die protestantische Kirche. Das ist hier auf diesen Dingern zu sehen.
Ja.
Also da ist zum Beispiel immer eine Darstellung von Adam und Eva dabei. Ja. Hier zum Beispiel, hier unten sieht man jetzt gerade Mose und die 10 Gebote. Mhm. Adam und Eva sollen diese beiden da sein. Dann dieser Baum, aus dem sozusagen dann die Generationen der Menschen hervorgehen. Ja. Und Kreuz natürlich. Das sind alles so Bildmetaphern. Mhm. Die damals den Leuten nahegebracht worden sind und die denen auch was sagten. Also es geht also eben so weit, dass man solche Sachen auch auf seinen privaten Möbeln darstellte. Und das finden Sie überall. Das ist auch zum Beispiel hier bei diesem Schrank ein sehr schönes Stück. Es sind auch überall solche christlichen Symbole. Hier sieht man die Verkündigung, da sieht man die Geburt Christi, da sieht man den Einzug in Jerusalem. Das Ganze ist dann noch flankiert von Tugenddarstellungen, die eigentlich mehr aus der Antike stammen. Adam und Eva habe ich eben schon erwähnt, die sieht man dann hier unten. Das ist eigentlich so das Ganze, nicht das Ganze, aber ein ganz erheblicher Teil des biblischen Bildprogramms. Ja. Und das hat man bis auf seine Möbel gehabt, sodass man das einem immer gegenwärtig immer präsent war.
Aber die Leute, so wie es hier aussieht, haben sich das ja auch einiges kosten lassen. Ich schätze,
das wird sehr teuer gewesen sein,
Also, der stammt jetzt wahrscheinlich aus der Renaissance, würde ich sagen, aus Renaissance-Zeit,
ja,
oder?
Ja, da muss ich aber nochmal gucken. Ja. Der stammt von 1588.
Ja.
Die Renaissance geht ja hier in Norddeutschland unheimlich lang. Ne? Die geht ja im Grunde genommen bis zum Ende des 30-jährigen Krieges und danach fängt ruckartig der Barock an. Das ist ja ein bisschen anders als anderswo. Aber das ist ein klassisches Ausstattungsmöbel gewesen, das kann auch eine Landwirtsfamilie gewesen sein, aber das waren dann schon welche, die richtig viel Geld hatten.
Aber die konnten sich dann auch so eine Grabtafel in der Kirche leisten.
Die konnten sich sowas auch leisten. Ja. Vielleicht darf ich meinerseits Ihnen noch was erzählen, was Sie nicht als Frage haben. Und zwar ist das dieses Ding hier. Das ist ja auch etwas sehr Merkwürdiges.
Ja, genau,
das ist ein Pelikan, der da dargestellt ist, der sich die Brust aufschlitzt und mit seinem Blut seine eigenen Jungen nährt. Das ist eine Geschichte, ja, das ist, klingt absurd, aber das kommt, diese Vorstellung stammt aus der griechischen Antike. Und zwar haben Pelikane häufig auf der Brust einen roten Fleck. Man kommt aber nicht dicht an die ran. Und dann hat man damals gedacht, die würden in Selbstaufopferung, würden die sich halb selber schlachten, damit der Nachwuchs leben kann. Und das ist eine, zum Beispiel dieses, diese Metapher, dieses Bild, haben die Landesherren im 17. Jahrhundert gerne für sich übernommen. Sie stellten sich als die Mutter dar, die das Volk nährt und die sich also bis zur Selbstentblößung, sozusagen, Selbstentäußerung, muss man sagen, aufopfern für ihr Volk. Das ist natürlich eine absurde Darstellung, aber sehr, sehr beliebt. Anton Günther hat das auch gern gemacht.
Nee, aber wirklich, also auch sehr altruistisches Motiv. So,
ja,
also,
ne, ist völlig, völlig.
Unfassbar.
Aber es ist natürlich so, das ist einfach nur eine Vorstellung der Antike, weil das tun diese Pelikane in keinster Weise.
Ja. Also, und in welchem Zusammenhang wurde das jetzt auch hier aufgestellt?
Also, das stammt wohl auch so aus dem Kontext eines, eines Altars.
Okay. Also auch, ja, kann man auch nicht mehr genau. Ah, Münstermann. Aber nicht, nicht der Münstermann.
Nee,
der Münstermann, Münstermann ist ein anderer Münstermann.
Das ist der Sohn einer der Söhne von Münstermann.
Ah, okay, ja.
Also, ja, Münstermann. Der richtige Münstermann, den haben wir da vorne.
Ach, der, okay.
Und hier auch zum Beispiel der Kanzelfuß hier mit Moses und den Zehn Geboten, das ist auch der
Münstermann. Also Münstermann, sehr bekannt. Wir haben ja auch bei uns in der Landschaft eine Münstermann-Gesellschaft sogar. Also, ja, das ist alles, ja, genau. Gibt es denn, in welchem Kontext stand denn zum Beispiel, also... Als Kanzelfuß, also wirklich als...
Kanzelfuß gewesen, genau, da war also oben dann ein Kanzel drüber. Mhm.
Und ist Abraham?
Nee, das ist Moses.
Moses natürlich.
Moses mit den Zehn Geboten, da sind da so ein paar hebräische Schriftzeichen drauf.
Ja.
Und jeweils die Anfänge eines jeden Gebotes. Okay. Auf Hebräisch konnte natürlich damals kein Mensch lesen, abgesehen von den Theologen, die mussten das ja schon können. Ja.
Aber das ist wirklich hebräisch.
Das ist wirklich hebräisch, ja, ja.
Ja, okay, dann, Ula, habe ich da noch irgendwas aufgeschrieben? Nee, ich glaube, wir haben jetzt auch, wir sind schon viel durchgegangen. Dann können wir einen Raum weitergehen.
Da sind wir dann bei der Gegenreformation.
Genau, okay. Nee, Handel und Münzen, Handel und Münzen, genau. Naja, wie ist als erste Frage, wenn man zu Handel und Münzen kommt, wie war denn die damalige wirtschaftliche Lage Oldenburgs? Stand es gut da oder waren die Staatskassen leer?
Ja, also Oldenburg war jetzt nie irgendwie ein bedeutender Handelsort. Das Problem für Oldenburg ist ja schon immer gewesen, oder war im Mittelalter, dass die Grafen von Oldenburg nicht zugelassen haben, dass Oldenburg der Hanse beitrat. Und dadurch war es eben auch kein zentraler Handelsort, der wirklich wichtig gewesen war. Die Grafen haben gesagt, kommt nicht in Frage, weil sie Städtebünde abgelehnt haben, das ist klar. Denn die Städtebünde haben sich natürlich im Zweifelsfall auch gegen die Landesherrschaft gewandt. Das heißt, die Oldenburger hätten sich Schützenhilfe gegen ihre Grafen von auswärts holen können. Das ist auch in vielen Städten zur Hansezeit passiert, weil das ja wirklich eine sehr, sehr mächtige Handelsorganisation gewesen ist, die sich auch so nicht alles gefallen ließ von den Landesherren. Und das wurde Oldenburg aber von vornherein schon bei der Stadtrechtsverleihung wurde ihnen das untersagt und deswegen sind die auch nie so richtig aus den Strümpfen gekommen hier.
Also eher wirtschaftlich?
War nicht besonders bedeutend. Oldenburg war ja auch nur ein kleiner Ort.
Ja.
Und es war rings umgeben von Mooren, also hier war nicht viel zu holen.
Ich war im Gespräch mit dem Historiker von uns, Dr. Welp, und der hat auch erzählt, dass die Wege damals sehr schlecht waren.
Ja, man konnte also konnte man die nur zu bestimmten Jahreszeiten befahren.
Ja.
Hier war ja sofort Moor überall.
Ja.
Oldenburg war ja geprägt durch eine wichtige Handelsstraße nach Ostfriesland, die kam aus dem Westfälischen, so Raum Münster, und die war aber auch nicht im guten Zustand, aber einigermaßen oft gut befahren wohl schon. Und deswegen ist ja der Ort überhaupt auch erst entstanden hier, weil das Übergang über die Hunte war.
Genau, dann, ich gucke mal, was ich hier noch habe. Genau. Also wenn wir jetzt hier auch bei Münzen sind, ich frage mal einen weiter. Es gibt ja, also damals hat ja wirklich jede kleine Herrschaft oder jede Grafschaft ihre eigene Währung. Worin lag denn da das Interesse, dass jeder seine eigene Währung verwandte und irgendwie keine Bündnisse geschaffen wurden?
Ja, es hat verschiedene Gründe. Also zum einen war es so, dass die Produktion von Geld sozusagen, von Münzen, eigentlich im Mittelalter ein königliches Vorrecht gewesen ist. Und die Könige haben das dann so nach und nach abgetreten, sodass es im Grunde genommen zunächst mal was mit Macht zu tun hat. Wer Geld machen darf, dem gehört die Welt. Das war damals auch schon so. Man war jetzt schon deswegen nicht an einer gemeinsamen Währung interessiert, weil man, das ist im Mittelalter auch immer wieder passiert, diese Währung, das Geld, was man selbst geprägt hatte, auch wieder verrufen konnte. Das heißt, man hat alle paar Jahre mal gesagt, in ein paar Monaten wird alles Geld wieder eingezogen und man kriegt für, sagen wir mal, für 10 Münzen einer bestimmten Sorte, ja, kriegt man dann 9 neue Münzen, die dann Zahlungsmittel sind und die alten sind aus dem Zahlungsverkehr raus. Das heißt, auf diese Art und Weise konnte man natürlich unheimlich guten Gewinn machen, mhm, weil das war damals ja noch so im Mittelalter, dass es Materialwert hatte. Stimmt. Das war gebunden ans Material, das kennen wir heute nicht mehr. Hier gab es ja auch noch, bis in die 1970er Jahre gab es ja auch noch beispielsweise in den USA den Goldstandard, der damals von Nixon aufgekündigt wurde. Aber damals war es wirklich noch so, dass das Geld möglichst Materialwert haben sollte. Ja. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie eine bestimmte Menge an Silber haben oder eine bestimmte Menge an Gold und Sie können daraus beispielsweise 100 Münzen machen und ziehen das dann ein und geben dann dafür aber nur 90 neue raus, dann haben sie ganz gut was gespart. Und das geht dann in die eigene Kasse.
Ganz gut.
Das war der Sinn, weswegen man eigentlich keine gemeinsame Währung wollte. Und natürlich eben, dass es eine Prestigesache gewesen ist. Das Bild des Herrschers war ja meistens auch drauf auf der Münze. Können wir hier bei Anton Günther sehr schön sehen.
Ja.
Und das waren alles, ja, da ging es einfach um Selbstdarstellung.
Nochmal zum altruistischen Motiv von vorhin.
Ja, genau, genau. Und da sieht man, wie das eigentlich alles auseinanderdriftet. Ja. Da passt ja nichts zusammen.
Ja.
Ja, also wir haben ja jetzt gerade schon...
Ich mache eben kurz Pause. Lass mir erstmal beide durch. Jetzt.
Ja, wir reden ja jetzt schon die ganze Zeit über die Münzen, oder die ganze Zeit, jetzt schon länger über die Münzen. Und eine Frage von mir wäre, ob die jetzt... Also Sie meinten ja gerade, dass die Münzen wieder eingezogen wurden. Mhm. Und wurden die dann wieder eingeschmolzen oder haben
ja,
die...
Also meistens ja, die hat man einfach wieder eingeschmolzen und dann hat man die neu geprägt. Ja. Wir haben auch noch die also hier zum Beispiel von diesem Dukaten von Anton Günther haben wir auch noch den originalen Münzstempel. Die wurden, oha, also von Hand geschlagen. Und das ist natürlich schon sehr interessant.
Ja.
Das hat man in Jever gemacht. Also hier in Oldenburg war ja keine Münzstätte, sondern das war in Jever. Jever gehörte damals schon zu Oldenburg.
Und stimmt, es wurde ja übereignet, nachdem die letzte Herrin von Jever gestorben ist.
Genau.
Ja.
Und das sind jetzt aber trotzdem alles, also denke ich mal, Originale.
Das sind also Originale, die sind praktisch von damals aufgehoben worden.
Okay, auch als Erinnerungsstück einfach.
Oder? Möglicherweise ja. Ja. Manchmal sind die auch, gibt es ja auch so Schatzfunde, ne, wo man Münzen vergraben hat aus Sicherheitsgründen, weil man nicht weiß, schlechte Zeiten, Kriegsgefahr oder sonst was. Da kommen auch viele solche Münzen her.
Ja, in dem Fall gab es dann ja wahrscheinlich auch nicht wirklich Inflation, weil das der Wert war.
Ja, das war damals, ja, das ist natürlich ganz wichtig, dass der Materialwert, der gleich ist, immer gleich bleibt. Und das ist ja zum Beispiel, haben Sie heute bei Gold auch noch so. Ne? Gold hat einen bestimmten Wert, also Sie konnten zum Beispiel für eine bestimmte Gold, wir sagen mal, für eine Unze Feingold, da konnte man früher in den Zeiten der römischen Kaiser, konnte man sich komplett einkleiden damit als Senator, richtig teure Klamotten. Und heute können Sie für eine Goldmünze sich als Mann auch perfekt einkleiden, aber richtig teuer. Das heißt, der Wert ist geblieben.
Okay.
Das ist total spannend.
Wenn man das mal so
das
vergleicht,
ist wirklich unglaublich.
Ja.
Witzig.
So ein Outfit kostet schon immer eine Goldmünze.
Ja. Ja, da gucke ich noch mal, was ich hier noch habe. Nee, da hatten wir ja schon die Frage mehr oder weniger beantwortet bekommen, auch gut. Dann gehen wir einen Raum weiter. Genau. Genau, das hier ein Raum, bei dem ich auf dem Raumplan gesehen habe, der Maler Wolfgang Heimbach. Ja. Genau, hier hängen ja auch viele Bilder, wahrscheinlich dann alle von ihm.
Ja.
Aber genau, wer war denn dieser Maler und warum hier ein eigener Raum?
Wolfgang Heimbach ist der einzige barocke Maler gewesen, der nicht nur aus Oldenburg kommt, sondern auch in gewisser Weise internationale Karriere gemacht hat. Das Interessante an ihm war, dass er gehörlos war. Das heißt, der hat eine ganz andere Wahrnehmung gehabt als andere Leute Und das macht ihn auch so interessant, weil sich das auch vielfach in seinen Bildern widerspiegelt. Und damals sagte man noch taubstumm dazu. Und Anton Günther, das war der Sohn eines Beamten von Anton Günther. Und der hat wohl schon als Kind, ist schon aufgefallen, dass er gut zeichnen konnte. Und Anton Günther hat ihn dann zu einem seiner Hofmaler in die Lehre gegeben, dass er dann das richtige Malen mit Ölfarben lernt. Und dann anschließend ist der Heimbach nach in die Niederlande gereist und hat da über mehrere Jahre seine Ausbildung als Maler vervollständigt, hat da bei mehreren großen, wichtigen Leuten gearbeitet und hat auch selber dann eine gewisse Qualität entwickeln können. Und dann ist er anschließend nach Italien gegangen und dann ist er zeitweilig mehr am Hof von Anton Günther als Hofmaler eingestellt gewesen, eine kurze Zeit. Und dann ist er nach Dänemark gegangen und wurde dann am dänischen Hof Hofmaler. Also der hat richtig Karriere gemacht. Zum Schluss war er Hofmaler bei dem Christoph Bernhard von Galen, den Namen hier schon mal genannt, dem Bischof von Münster, den er auch gemalt hat. Das ist hier das Porträt von ihm. Ja. Und also der hat, das war schon in seiner Zeit ein bedeutender Mann, das muss man sagen.
Ich finde auch, ich musste gerade schmunzeln, weil Sie meinten ja, dass er in den Niederlanden war. Ja. Und als wir letztes Mal in diesem Raum waren, meinte ich, dass mich die Gemälde an Rembrandt erinnern. Und das, ja, das sieht man dann ja auch so ein bisschen.
Ja, das ist diese klassische Hell-Dunkel-Malerei, die damals sehr beliebt gewesen ist. Und das hat er in den Niederlanden gelernt. Ja. Das ist ganz klar.
Man sieht aber auch die italienischen Einflüsse, finde ich, ja, also total.
Also hier zum Beispiel natürlich sowieso. Da muss man aber auch dazu sagen, das Italienische kommt auch ein bisschen daher. Er ist ja lange in Italien gewesen, aber er ist auch in Italien katholisch geworden. Und dadurch, dass anders hätte man in Rom gar nicht überleben können damals. Da konnte man nicht als protestantischer Maler über längere Zeit, und er hätte auch keine Aufträge gekriegt. Und er hatte Aufträge, der hat ja sogar Papst Innozenz den 10., glaube ich, gemalt. Also da muss man erstmal hinkommen, das war nicht so einfach. Und er hat natürlich dann auch bei diesen Bildern hier zum Beispiel Heilige Familie, das sind klassische katholische Motive, wo eben auch diese ganzen, nicht die Maria hat immer bestimmte Kleiderfarben und all dieses, das gibt es im protestantischen Jahrhundert nicht mehr. Ja. Das, und dadurch wirkt es dann auch schon italienischer, aber Sie haben recht, das ist auch irgendwie italienisch geprägt.
Ja. Ich finde es ganz erstaunlich, hier auch diese Szenen, wenn man hier sieht, da einmal vor dem Feuer und hier einmal vor dem Feuer. Ja. Was sind denn das für Personen, die er dargestellt hat und wie so in dieser Szene?
Also, ja, also das sind so Genreszenen, das heißt das Leben, menschliches Leben innerhalb bestimmter Umstände in Räumen oder so weiter, da wird dargestellt. Ihm kommt es natürlich immer sehr stark auf die Lichtführung an. Man sieht hier zum Beispiel bei diesem Bild ja gar kein wirkliches Licht, sondern sieht nur Reflexe von Licht. Mhm. Nicht hier zum Beispiel, diese Frau wird eigentlich erleuchtet durch eine Kerzenflamme, die man aber eigentlich gar nicht sieht, weil sie damit gerade versucht, diesen Holzscheit zu entzünden. Diese Personen werden beleuchtet von einem Kaminfeuer, was man auch nicht sieht, weil der da dazwischen steht. Das ist alles sehr kunstvoll alles überlegt. Das sind Bilder, die meistens einen bestimmten Hintergrund haben. Bei denen ist es ein ganz interessantes Ding. Abendliche Unterhaltung am Kamin heißt es. Aber hier geht es, wie in der niederländischen Malerei, ganz häufig um so bestimmte ausdeutbare Zustände. Hier geht es nämlich um, man weiß nicht genau, möglicherweise ist es eine Bordellszene, das haben die Niederländer gern gemalt. Es geht hier zum Beispiel geht's um die Liebe. Das heißt, diese Frau entfacht mit der Kerze und sie pustet auch noch auf diesen Holzstock. Die macht Feuer. Und möglicherweise ist das, was der Herr da in der Hand hält, ein Liebesbrief. So wie sie zum Beispiel da sitzt, das so hat eine anständige Frau früher nicht gesessen. Das sind alles so Dinge, die darauf hinweisen. Auch der Hund, Hunde sind eigentlich normalerweise ein Treue-Symbol in der niederländischen Malerei, allerdings nicht solche Straßenköter, die sind dann eher das Gegenteil. Also das muss man einfach unter bestimmten, das sind Chiffren, die dahinter stecken. Das macht diese Sachen so sehr interessant, wenn man es weiß. Wenn man es nicht weiß, ist es einfach nur ein Bild mit einer interessanten Beleuchtung. Und das ist eben bei ganz vielen Sachen von Heimbach so. Das hat er eben wirklich von den Niederländern übernommen.
Ich finde es aber auch sehr auffällig, also jetzt bei dem Gemälde oder auch bei dem, wo die Frau das Feuer hält und dass da so Frauen wirklich im Zentrum stehen. Ja. Also weil ganz oft ja nur Männer abgebildet wurden oder auch in solchen, oder also in den Positionen, wie die Frauen stehen. Also wie Sie eben schon gesagt haben, die Frau sitzt da irgendwie so ein bisschen freibeinig und gechillt, wie man heute sagen würde. Und
Also auch die Art und Weise, wie die beiden sich da unterhalten, ja. Das ist einfach, entspricht nicht der feinen Art. Genau. Das sind keine vornehmen Leute.
Ja.
Das sieht man.
Ja. Auch an der Kleidung, also ich kenne mich da jetzt nicht aus.
An der Kleidung noch nicht so unbedingt.
Ja, die wirkt ja eigentlich.
Kleidung ist schon, das ist schon eher aufwendig, aber das geht natürlich dann auch schon wieder in Richtung Bordellszene. Mhm.
Ja.
Okay.
Ja,
und ja. Sonst, also die Gegenreformation in Münster, da kommen wir auf das Thema von vorhin zurück. Genau, dann sind wir jetzt hier und wie vollzog sich denn die Gegenreformation? Hier sieht man auch das Oldenburger Münsterland als Karte.
Ja.
Wie vollzog sich das denn genau?
Ja, das ist, wie gesagt, durch den Christoph Bernhard von Galen passiert, der vor allen Dingen dann ins münsterische Land sich dann neue Mönchsorden geholt hat, wie vor allen Dingen Jesuiten, die also ganz massiv dann, also erstmal wurden die protestantischen Prediger wurden verjagt und dann wurden da katholische hingesetzt und dann haben eben die Orden vor allen Dingen diese ganze Arbeit geleistet der Rekatholisierung. Man kann dann auch, dann wurden auch wieder Skulpturen hergestellt, wie diese Marienskulptur, die man da sieht. Die ist jetzt schon sehr qualitätvoll. Es gibt auch sehr interessante Beispiele von ganz fürchterlichen Skulpturen, die damals am Anfang entstanden, und zwar deswegen, weil einfach die Tradition der Bildschnitzerei gar nicht mehr da war. Und im protestantischen Bereich hat man das nicht gebraucht. Jetzt mussten diese Bildschnitzer bei Null wieder anfangen und dementsprechend naiv und schrecklich sind die auch manchmal. Aber dieser hier ist eigentlich schon ganz nett. Also es geht dann so langsam. Herr Christoph Bernhard von Galen hat, wie gesagt, weil er selbst als Protestant geboren war und dann katholisch wurde, mit besonderer, so diese Saulus-Paulus-Mentalität, mit besonderer Rigorosität diese Rekatholisierung vorangetrieben. Und die Bevölkerung wurde natürlich nicht sehr danach gefragt, gar nicht nachgefragt.
Es war auch wieder eine Macht.
Es ist eine Machtsache, ja. Ja.
Okay, gut.
Dadurch hat er sich natürlich dann auch eine gute Position beim Kaiser verschafft. So, das spielt ja auch eine Rolle.
Mhm. Ich weiß es nicht, Ola, hast du noch Fragen lassen? Ich glaube sogar Bayer habe ich auf einmal. Genau, jetzt kommen wir hier in den siebten Raum, das Leben am Hofe. Und
Das Leben am Hofe, das ist so ein bisschen durcheinander. Also hier ist jetzt mittlerweile auch noch der Weserzoll dabei. Leben am Hofe, da geht es im Grunde genommen so ein bisschen um die Hofkultur. Wir haben hier zum Beispiel, das ist eine ganz interessante Vitrine, da haben wir so ein paar Objekte, die was mit dem Hofleben zu tun haben. Zum Beispiel sehr interessant ist dieser Daubenkrug. Den hat der Vater von Graf Anton Günther zu seiner Hochzeit geschenkt gekriegt, so um 1570 herum.
Der sieht sehr gut aus.
Der sieht sehr gut, der ist auch restauriert, aber der sah auch eigentlich vorher schon ganz gut aus. Ja. Das ist ein schönes Stück, das ist ein Geschenk gewesen. Dann sehr schön auch diese Uhr. Das ist, die stammt von dem Großvater von Graf Anton Günther, die hat der um den Hals getragen. Und das ist so ein Familienerbstück gewesen. Und dann hier zum Beispiel die Bestecke, das ist ja auch etwas, was im 17. Jahrhundert erst aufgekommen ist. Damals war es so, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel an so einer gräflichen Tafel saß, hatte man natürlich nicht Messer und Gabel daneben liegen, um was essen zu können, sondern man musste sich sein eigenes Besteck mitnehmen. Das hatte man meistens am Gürtel in so einem kleinen Lederteil, da hatte man seinen eigenen Löffel, eigene Gabel oder vor allen Dingen Messer, das war noch viel wichtiger. Und da fing das dann so langsam an mit dieser Besteckkultur, wie wir die heute kennen.
Ja. Wenn wir jetzt mal hier Leben am Hofe, es ist zwar im 17. Jahrhundert, aber wie sah denn zum Beispiel das Leben aus, als hier noch die Burg wirklich, als Graf von Günther noch nicht hier war und also diesen einen Schlossflügel noch nicht gebaut hat, wie sah denn so das Leben in der Burg hier aus? War es karg, war es prächtig, war es irgendwie zurückhaltend?
Das Leben in der Burg sah, also hier waren eine Menge Personen, die hier beschäftigt worden sind. Das sind rund 300 Leute gewesen, die auf der Burg in Oldenburg gewohnt haben. Die haben natürlich ihren normalen Tagesablauf gehabt. Die hatten ja alle ihre Aufgaben, die sie wahrgenommen haben. Natürlich wurden auch große Hoffeste gemacht. Das gehört einfach zum gesellschaftlichen Status eines Landesherrn dazu. Aber das war natürlich, man musste sich auch ein bisschen nach der Decke strecken, weil es ja auch teuer war, so der Unterhalt, denn man darf nicht vergessen, dazu gehörten ja auch noch die Tiere. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel, weiß ich, man hat so 50 Leute von Stand, dann haben die meistens einen Anspruch auf rund 100 Pferde gehabt, die ihnen gehörten. Das heißt, das musste auch alles versorgt werden und das ist eine teure Angelegenheit. Und das war der Status zum Beispiel, der richtete sich gerade, was jetzt die Pferde anbelangte, wirklich danach, wie,
was man jetzt für ein Beamter gewesen ist. Wenn sie jetzt ein hoher Beamter am Hof gewesen sind, dann hatten sie möglicherweise 4 Pferde und ein kleiner hatte nur 1. Das gehörte einfach damals so dazu und das musste finanziert werden. Und das musste der gräfliche Hof halt leisten. Insofern mussten die natürlich immer sehen, dass sie genug Geld reinkriegten. Und da gab es verschiedene Möglichkeiten. Eine haben wir hier drüben, das ist nämlich der Weserzoll gewesen. Das ist ja auch noch eine von Ihren Fragen gewesen.
Ja.
Also die Sache mit dem Weserzoll war so, dass die Weser, zumindest was das eine Ufer anbelangte, oldenburgisch war. Und es gab auf der Weser südlich von Bremen, gab es jede Menge Zollstationen. Das heißt, man wurde also alle 15, 20 Kilometer abkassiert. Und dann bei Bremen war es dann vorbei und nach Norden raus, wenn Sie jetzt zum Beispiel auf der Weser dann weiterfahren wollten mit dem Schiff in den Niederlanden oder so, dann über den Inseln vorbei, da war keine Zollstation. Anton Günther sagte sich, ich will aber auch eine. Das hat sein Großvater schon gesagt. Wir brauchen auch mindestens eine Zollstation. Wir müssen auch abkassieren, weil das kann ja nicht angehen, dass alle Geld kriegen, nur ich nicht. Und das hat dann ganz, ganz mühselig in einem aufwendigen, kostspieligen Prozess dann auch hingekriegt, dass er dann diese Steuer heben durfte. Er musste wirklich viele Bestechungen mussten da vorgenommen werden, dass der Kaiser das dann auch letztlich mitmacht. Und dann hat Oldenburg einen Weserzoll gehabt bei Elsfleth. Und da haben sie dann auch anfangs schlecht und dann später ziemlich gut kassiert. Und es war dann eigentlich zu Beginn des 19. Jahrhunderts gehört das zu den wichtigsten Einnahmequellen und dann wurde es aber wieder abgeschafft.
Ja, genau. Also das hatte ich auch erst noch nicht mal gelesen. Aber es ist echt interessante Geschichte auf jeden Fall. Es gab ja auch die Sonderausstellung hier zum Weserzoll direkt. Ne?
Ja, genau, die haben wir auch mal gemacht. Der Weserzoll ist immer so ein Streitpunkt gewesen zwischen Bremen und Oldenburg. Die Bremer waren natürlich stinksauer. Die haben dann auch mit Kriegsschiffen angegriffen, die oldenburgischen Zollboote und so weiter. Das war also, für die war das natürlich ganz übel. Die wollten das auf keinen Fall, dass sie selber auch noch Zoll zahlen müssen, weil Bremen war ja nun die maßgebliche Handelsstadt hier. Auch Mitglied der Hanse, aber das spielte damals in der Zeit schon keine Rolle mehr. Und insofern waren die waren mit den Oldenburger Landesgrafen sowieso immer über Kreuz. Ja, immer.
Treffen wir auch die Schlacht bei Altenesch? Nee, das war die Bremer gegen die Stedinger.
Ja, das ist gegen die Stedinger
gewesen. Oder dann haben sich die Oldenburger und die Bremer zusammengeschlossen?
Die Oldenburger haben damals mit den Bremer Bischof zusammen die Bauern in Stedingen dann praktisch außer Landes gejagt und nach der Schlacht von Altenesch. Da ging es natürlich im Wesentlichen auch um eigene Landgewinne, damit Stedingen dann sozusagen zu Oldenburg kam. Und dann hat man ja dieses große Kloster in Hude gebaut. Das war ein ganz großartiges, beeindruckendes Ding, was es ja leider heute nur noch als Ruine gibt.
Ja, ist mir auch, das ist ja wirklich, also wenn man sich die anderen Klöster hier anguckt, sind ja eher spartanisch.
Ja, das ist eine ganz andere Hausnummer gewesen, das Kloster in Hude. Das ist leider nach der Reformation verfallen. Und das stand dann noch lange leer und dann ging es aber immer mehr in die Brüche und heute ist es ja Privatbesitz.
Ja,
okay.
Ich
wollte gerade fragen, wird es dann nicht irgendwie restauriert oder so?
Ja, das ist ja öffentlich zugänglich, aber man baut natürlich so eine Ruine nicht wieder auf. Ne? Das wäre ja auch irgendwo widersinnig.
Auch wenn man über die Autobahn fährt, an Hude vorbei, ja, sieht da immer so ein...
Ja, da wird ja darauf hingewiesen, weil es ist sehr beeindruckend, das zu sehen. Man kann sich diese Dimensionen ganz gut vorstellen, der Kirche, wenn man die Außenmauern, die Mauern da sieht, die ja nicht Außenmauern, sondern Innenmauern eher gewesen sind, die da heute noch vorhanden sind.
Muss ich mir mal anschauen.
Ja, das lohnt sich.
Also, kann man wirklich gut machen. Ich war auch häufiger in Brandenburg und da sieht man ja auch noch viele große Klöster.
Ja, Brandenburg sind natürlich noch ganz viele gotische Klöster komplett erhalten. Es gibt ja hier in Niedersachsen auch welche, also wenn Sie sich für sowas interessieren, zum Beispiel Kloster Lüne bei Lüneburg, Ebsdorf, Meding, Wienhausen bei Celle, fantastische Anlagen. Ja. Alles noch komplett, also nicht alle, aber diese sind noch komplett gotisch. Also da sieht man richtig, wie das im Mittelalter ausgesehen hat.
Ja.
Das gibt es ja in den katholischen Gegenden überhaupt nicht mehr, weil die Klöster ja alle irgendwann neu gemacht haben.
Ja.
Die wurden dann barockisiert und mussten immer ein bisschen moderner sein. Mhm. Aber da sind die komplett erhalten.
Ja. Ich finde es auch immer cool, dass die Elisabethkirche auf dem Kirchhof ist ja das ehemalige Torhaus. Und das ist ja schon, das will jetzt als Kirche gehen, das Torhaus.
Ja.
Also allein so eine Dimension ist schon sehr erstaunlich. Genau, wo war... Das gucke ich mal, ob ich da jetzt... Okay, wir haben jetzt wir haben ja vielleicht ein bisschen über das Leben hier im Schloss vor Anton Günther oder während der Zeit geredet. Und wenn man jetzt hierher kommt, hat er den Hof irgendwie anders geführt? Hat er den irgendwie angepackt, mehr Feste gefeiert? Das war ja auch ein sehr ausschweifender Graf, auch wenn man sich das Pferd zum Beispiel anguckt, auf das ja auch gleich noch zu sprechen kommen. Gab es da Unterschiede zur vorherigen Hofhaltung?
Ja, die gab es mit Sicherheit und zwar deswegen, weil Anton Günther sich dann mehr an die modernen Geflogenheiten des 17. Jahrhunderts, an denen hat er sich dann mehr orientiert. Da gab es ja bestimmte Vorstellungen, die aus Italien kamen, wie man höfisches Leben führt, wie man sich selbst inszeniert als barocker Herrscher. Das ist dann vor allen Dingen ja bei Ludwig dem 14. ganz groß gekommen, aber fing vorher schon ein bisschen an. Das kann man an der Architektur des Schlosses ablesen, und das ist jetzt, wäre jetzt sehr kompliziert, das zu erklären. Ja. Aber der hatte natürlich schon, legte sehr viel Wert auf Repräsentationen. Entsprechend sind auch hier große Feste gefeiert worden. Das ist wahr. Und er hatte immer, Anton Günther war zum Beispiel auch der Erste, der seine Begleiter, also seine sogenannten Trabanten, das waren meistens so junge Leute, die zur Erziehung hierher gekommen sind. Das sind Adlige gewesen, manchmal auch von weiter weg. Und die sind zur Erziehung, zur höfischen Erziehung nach Oldenburg gekommen. Das waren meistens so 7, 8 Leute. Junge Männer oder Jungs, wenn man so will, und die wurden dann auch in eine Hoftracht gesteckt. Das heißt, die sahen alle gleich aus von ihr. Die hatten eine Uniform, wenn man so will, so richtig ganz elegant in den oldenburgischen Farben. Und wenn Anton Günther irgendwie zu Pferd unterwegs war, waren die immer um ihn rum, und das machte natürlich dann schon gleich einen ganz anderen Eindruck. Das machte man damals im 17. Jahrhundert. Das sollte auch für die Bevölkerung, also für die Augen der Landleute, sollte es ein bisschen beeindruckend sein. Der kommt dann nicht etwa alleine lang geritten auf so müden Schecken, sondern es ist ein großartiges, tolles Barockpferd, und dann hat er natürlich auch noch seine eigene Leibgarde dabei.
Das musste schon sehr ausschweifend.
Sehr ausschweifend kann man
also vielleicht nicht, aber sagen, aber vielleicht.
Die waren ja, sparsam waren die Oldenburger ja eigentlich auch immer, man konnte noch viel ausschweifender leben, aber es ist, was zum Beispiel bemerkenswert ist, das ist, dass er 4 Hoftrompeter beschäftigt hat, wo man einer hätte genügt. Die Hoftrompeter hatten damals ja in erster Linie die Aufgabe, dass sie also irgendwie Trompetensignale abgaben, wenn der Herrscher in Erscheinung trat. Oder die haben zum Beispiel auch mittags auf dem Schlossturm gestanden und ein Signal abgegeben, und dann wurden, wenn es Essen gab, dann wurden alle Türen verrammelt, damit niemand von draußen rein konnte, und da heimlich, weil ja waren ja über 300 Leute, da haben sich gerne Leute aus der Stadt eingeschlichen, also Handwerker und so, ja, ich muss hier sowieso was arbeiten im Schloss, und zack, setze ich mir da gleich dazu. Das musste man unbedingt verhindern, und deswegen wurde alles verrammelt für die Essenszeit und dann hinterher wieder aufgemacht. Auch dafür musste der Trompeter sorgen. Das
ist ja witzig. Ja. Aber bei Ausschweifend, der Übergang, da ist ja der Schweif von
Kranich. Das ist übrigens nicht der Schweif, sondern das ist die Mähne.
Die Mähne. Was?
Also dann müssen Sie von aus Mähnen drehen.
Ja.
Ja, das ist die Mähne. Der Schweif, der wäre ja nur so dick.
Ja.
Das ist die Mähne, die tatsächlich ist es die originale Mähne, die hat man damals, also man hat, weil dieses Pferd Kranich, was Anton Günther geritten, das war sein Lieblingspferd, das muss wohl ein ganz großartiges gewesen sein, ein Apfelschimmel, den er auch anlässlich seiner Hochzeit geritten hat, das war sein absoluter Liebling. Und ich weiß nicht, das weiß niemand, wie alt der eigentlich geworden ist. Da kann man davon ausgehen, vielleicht 20 Jahre, vielleicht 25, wenn es ganz hoch kommt. Und als Andenken an dieses Tier hat man damals die Mähne abgenommen und den Schweif auch. Und der Schweif, der ist in Kopenhagen, weil die dänischen Könige sind mit den Oldenburger Grafen verwandt. Und als Anton Günther gestorben ist, da ist sozusagen diese Linie hier in Oldenburg ausgestorben. Und es wurde ganz Oldenburg wurde dänisch. Und die Dänen haben dann eben auch diese Mähne von dem Kranich mitgenommen, den Schweif mitgenommen, und die Mähne ist dann hier geblieben. Die gehört eigentlich ins Landesmuseum für Natur und Mensch, ist nur eine Leihgabe bei uns.
Ah, okay.
Wie konserviert man das?
Das kann ich Ihnen jetzt gar nicht so sagen. Da müssten Sie die Restauratorin da fragen. Aber ich glaube, das ist offenbar nicht so schwierig, denn die haben da keine großen Probleme damit.
Ich glaube auch, dass so Geigenbögen sind
ja
auch.
Die sind auch aus Pferdehaar gemacht. Ja, ja, genau. Also das hält schon ganz gut. Das ist recht dauerhaft. Aber man sieht auch zum Beispiel, dass es ja hier schon so ganz grau geworden ist. Das heißt, die Farbe geht dann irgendwann natürlich raus. Und das Haar ist relativ dauerhaft.
Also dass sich so ein Schweif einfach erhält, ne? Also dass man ihn so lange aufbaut in allen Irrungen und Wirrungen.
Ja, erstaunlich. Also, das hat man immer sehr hoch geschätzt. Und es gab ja damals, das war so im 17., 18. Jahrhundert so üblich, diese sogenannten Kunst- und Wunderkammern. Das heißt, man hat so bestimmte wertvolle Dinge, ob das jetzt Gemälde gewesen sind oder Schmuckstücke, alles durcheinander, alles, was man für wertvoll hielt, hat man in einem bestimmten Raum aufgehoben oder in bestimmten Schränken und die gern seinen Gästen vorgeführt. Und in dem Zusammenhang wird es auch so gewesen sein, dass man diese Mähne von diesem Pferd gab. Weil es war einfach, das war was Originelles, ne? Und darum ging es. Wertvoll oder originell oder am besten beides.
Ja. Zum Podoptikum. Also. Ja, dann gucke ich nochmal. Also ich hatte noch die Frage, inwiefern der Hof hier in Oldenburg separé von der Stadt war. Also Sie haben ja gerade die Geschichte erzählt, dass sich einige Handwerker hier eingeschlichen haben in der Mittagszeit, um zu essen. Aber inwiefern hat denn dieser Hofstadt hier die Stadt mitgeprägt? Es war ja auch eine gewisse Distanz zur Stadt, es war ja immer ein eigener Bezirk auch. War es denn eher separiert oder waren die Grafen auch irgendwie in der Innenstadt, irgendwie tagüber, also in der Stadt ja damals unterwegs?
Ja, das sahen sie auf jeden Fall. Und es war natürlich auch so, dass viele, viele gräfliche Beamte in der Stadt gewohnt haben. Es gab eine ganze Menge Häuser in der Stadt, die sozusagen zur gräflichen Gerichtsbarkeit gehörten. Das war ein Problem für die Stadt, weil die Stadt definierte sich ja so, dass sie sozusagen auch das Recht über die Rechtsprechung hat. Und wenn man Schwierigkeiten hatte mit einem gräflichen Beamten, weil der vielleicht, weiß ich, abends im Suff irgendjemanden verprügelt hatte, dann konnte man den nicht bestrafen, sondern das war Angelegenheit des Hofes. Und der Hof hat gesagt, nix da, der hat völlig recht, der Mann, das hätte ich in seiner Stelle auch so gemacht. Und da kann man sich vorstellen, was es da für Reibungspunkte gab. Also es war nicht immer so ein besonders angenehmes Miteinander. Auch sehr bezeichnend das Oldenburger Rathaus, was damals im 17. Jahrhundert erneuert wurde. Das hat draußen ein riesiges Wappen von Graf Anton Günther und von seiner Frau gehabt. Das heißt, der hat sich auch als Stadtherr empfunden. Das heißt, der war auch der Chef für die Stadt. Jedenfalls fand er das so und die mussten das dann hinnehmen. Und das zeigt auch schon, dass es also doch hier sehr, sehr stark beeinflusst worden ist vom Hof. Aber das hat für die Entwicklung der Stadt Oldenburg auch große Nachteile gehabt. Ja.
Das Wappen gibt es noch, glaube ich, oder?
Das Wappen gibt es, ist bei uns mittlerweile im Magazin. Das haben wir hier auch mal früher in der Landesgeschichte.
So, jetzt sind wir hier im Raum. 30-jähriger Krieg. Geht weiter mit Graf von der Mitte. Nee, gar nicht. Die ist raus.
Die ist kaputt und muss ausgewechselt werden.
Okay, dann können wir jetzt nochmal ganz grundlegende Sachen. Hier ist ja auch Graf von Günther präsent, daneben, dass er zu der Zeit Graf war. Mhm. Warum spielt er für die Zeit so eine wichtige Rolle? Also was macht seine Rolle aus?
Anton Günther hat das große Geschick besessen, gute Berater gehabt zu haben. Und die haben ihm gesagt, ja, das ist Glückssache, kann man Glück oder Pech haben. Er hatte das Glück, dass die richtig gut waren. Und die haben ihm gesagt, pass auf, wenn du hier dein Land gut über die Runden bringen willst, dann halt dich aus allem raus. Und vor allen Dingen, lass dich nicht mit irgendwelchen kriegführenden Parteien ein, wie das die anderen alle gemacht haben. Sondern versuch neutral zu sein. Und wenn du das nicht hinkriegst, so auf normalen Wege, und das wird so nicht klappen, dann musst du halt durch Bestechungen versuchen, die Leute dazu zu kriegen, dass sie dich in Ruhe lassen. Mhm. Und das hat Anton Günther mit großem Fleiß gemacht und hat es auf diese Art und Weise geschafft, dass hier im 30-jährigen Krieg sehr, sehr wenig passiert ist. Es gab natürlich Truppendurchmärsche und es gab auch mal Tilly in Wadenburg, kaiserlicher Feldherr, der mit 25.000 Mann kurz vor Oldenburg lag, der dann auch richtig bestochen werden musste, damit er wieder verschwindet, weil der in Ostfriesland waren damals starke Kämpfe mit dem Grafen von Mansfeld, das war also der Konkurrent sozusagen von Tilly, und das, wenn man nach Ostfriesland wollte, kam man an Oldenburg nicht vorbei, und das war natürlich auch für Anton Günther ein Problem, aber er hat die eben alle geschmiert, mit Geld teilweise, aber noch viel mehr mit seinen Pferden, denn er hatte ja eine ganz riesige Pferdezucht betrieben, und diese Pferde waren natürlich im Krieg unglaublich wichtig, weil man ja ständig welche brauchte. Also erstens sind natürlich viele auf den Schlachtfeldern geblieben, und der Bedarf nach Pferden war enorm groß. Und wenn man so eine gute Zucht hatte, wie Anton Günther die aufgemacht hatte, das hat er von seinem Onkel gelernt, dieses Handwerk des Pferdezüchtens, dann kann man damit richtig Geld machen, und davon hat er auch reichlich Gebrauch gemacht.
Ja.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, klicken Sie gerne den Like-Button. Da lassen Sie uns auch gerne einen Kommentar. Uns interessiert Ihre Rückmeldung sehr. Stellen Sie uns auch gerne Fragen oder geben Sie uns Vorschläge für weitere Themen. Wir haben Links und Hinweise aus der Sendung in der Infobox zusammengestellt. Auf unserer Webseite www.oldenburgische-landschaft.de. Unter Podcast finden Sie auch noch weitere Informationen, Bilder von uns und weitere Tipps und Links. Ein- bis zweimal im Monat erscheinen neue Folgen. Wollen Sie keine davon verpassen? Dann abonnieren Sie diesen Kanal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind Oldenburg, das Land. Menschen erzählen.